DW Wissen
mit Judith Hartl. Schön, dass Sie dabei sind. Und diese Themen haben wir heute. Wie Forscher Monsterwellen simulieren und voraussagen wollen, wie die Flugzeuge der Zukunft aussehen und fliegen sollen, wie Menschen in Entwicklungsländern besser und günstiger mit Medikamenten versorgt werden könnten und wie Bluthochdruck dem Körper schadet und wie man ihn vermeiden kann. Sie sind plötzlich da, entstehen wie aus dem Nichts und haben oft verheerende Folgen. Monsterwellen mitten auf dem Ozean können 10, 15 Meter hoch werden und die größten Schiffe zum Kentern bringen. Das passiert auch regelmäßig und jetzt haben Forscher aus Hamburg im Labor simuliert, wie solche Riesenbrecher entstehen und wie man sie voraussagen kann, um ihnen dann aus dem Weg zu gehen. Frank Grotelöschen hat die Wissenschaftler besucht.
Auf der Brücke der Sea Princess, einem Kreuzfahrtschiff. Draußen herrscht Sturm, das Wasser ist aufgewühlt. Plötzlich erhebt sich wie aus dem Nichts eine Riesenwelle. Das Schiff steigt auf ihr empor, dann stürzt es in das Wellental. Dort trifft es mit voller Wucht auf dem Wasser auf. Ein mächtiger Schlag erschüttert den Rumpf. Die Mannschaft ist geschockt, doch die Sea Princess übersteht den Vorfall ohne große Schäden. Andere Schiffe haben weniger Glück, sagt Norbert Hoffmann, Professor an der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Also es sind zahlreiche schwere Unfälle auf See mit Schiffen und Offshore-Strukturen bekannt, hinter denen sich große Monsterwellen verborgen haben.
Immer wieder werden Schiffe durch Riesenwellen beschädigt oder sogar versenkt. Auch Öl- und Gasbohrplattformen sind gefährdet, etwa in der Nordsee vor den Küsten Norwegens und Großbritanniens. Hoffmanns Team will verstehen, wie sich Monsterwellen bilden und wie man sie durch Formeln beschreiben kann. Dazu hat es eine neue Theorie entwickelt, basierend auf sogenannter nichtlinearer Mathematik. Die Theorie berücksichtigt, dass sich Wasserwellen gegenseitig auf komplexe Weise beeinflussen können. Trifft nun starker Wind auf bestimmte Meeresströmungen, kann dadurch eine Welle ihren Nachbarn Energie entziehen, sie saugt sie regelrecht leer.
Das führt dann dazu, dass sich die Energie für einige Minuten in einen zentralen Bereich fokussiert, dann eben eine sehr große Welle bildet, um anschließend wieder auseinanderzulaufen, sodass dann das Seegebiet wieder völlig extrem wellenfrei ist.
Soweit die Theorie. Um sie zu überprüfen, machen die Forscher einen Versuch, und zwar im laboreigenen Wellenkanal. Ingenieur Armin Schapschub schließt die Tür zu einer Halle auf. Hier steht der Wellenkanal, eine Art überdimensionale Badewanne.
Das ist ein Wellenkanal, der 15 Meter lang ist, der 1,5 Meter breit ist. An dem einen Ende ist die Wellenklappe installiert, die uns die Wellen generiert. Die ist gesteuert durch einen hydraulischen Zylinder. Und am anderen Ende können wir einen Strand sehen, der uns die Energie absorbiert, dass möglichst wenig zurückkommt.
Mit dieser Wellenklappe will Schapschub auf Knopfdruck eine künstliche Monsterwelle erzeugen, eine Riesenwelle im Mini-Format. Er beugt sich über den PC und setzt die Computersteuerung in Gang.
Jetzt geht's los. Hier sehen wir erstmal alles spiegelglatt. Jetzt kommen die regulären Wellen. Die Amplitude dieser Wellen beträgt 1 cm und die Wellenlänge ist ungefähr einen halben Meter lang.
Eine Welle ist wie die andere, gleich hoch, gleich lang.
Jetzt werden wir gleich hören, wie es so einen kleinen Ruck gibt, die kleine Störung, die halt erzeugt wird.
Für einen Moment schlägt die Hydraulikklappe etwas heftiger hin und her. Die Welle, die dabei entsteht, unterscheidet sich zunächst nicht von den anderen. Doch dann, als sie sich im Kanal fortbewegt, wird sie immer größer.
Und jetzt sehen wir diese große Welle auf uns zukommen, sehr groß werden und dann auch wieder verschwinden.
Schließlich schlägt die Welle auf dem künstlichen Strand auf. Nicht gerade furchterregend, eher niedlich. Dennoch, die Kriterien für eine Monsterwelle sind erfüllt. 3 Zentimeter ist der Ausreißer hoch, dreimal größer als alle Wellen um ihn herum.
Wir haben also unsere Ergebnisse hier auch umgerechnet auf echte Meereswellen, die dann Amplituden von bis zu 30 Metern erreichen können. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass diese Wellen, die wir hier im kleinen Maßstab erzeugen, verblüffend ähnlich sind zu Messungen, die auf dem offenen Meer, zum Beispiel an der Nordsee, an Ölbohrplattformen gemacht wurden.
Eines Tages könnte die neue Theorie dabei helfen, treffsichere Prognosen zu erstellen, eine Art Monsterwellenbericht. Der soll den Kapitänen dann verraten, in welchen Seegebieten sie verstärkt mit Riesenwellen rechnen müssen. Diese Seegebiete sollten die Schiffe dann tunlichst meiden und vorsichtshalber andere Routen wählen.
Frank Krotelöschen war das. Wenn man sich so die Visionen der Forscher anschaut, wie sie sich die Flugzeuge der Zukunft vorstellen, dann sieht das zum Teil schon recht spektakulär und abenteuerlich aus. Da bestehen Flugzeuge eigentlich nur noch aus Flügel oder haben extrem lange und dünne Flügel, die gebogen sind wie ein Bumerang. Aber das Wichtigste in Zukunft ist die Frage nach dem Treibstoff. Also womit sollen Flugzeuge der Zukunft fliegen und wie viel Treibstoff dürfen sie überhaupt noch verbrauchen? Deutsche Welle-Reporter Fabian Schmidt hat ein paar Antworten bekommen.
Wer sich heute auf irgendeinem Flughafen der Welt umschaut, wird schnell feststellen, fast alle Flugzeuge sehen ähnlich aus. Unter ihrem röhrenförmigen Rumpf sitzen die Flügel, unter den Flügeln die Triebwerke und am Heck befindet sich das Leitwerk. Eine Konstruktion, die das Flugzeug stabilisiert und lenkbar macht. Entwickler haben Flugzeuge über Jahrzehnte immer weiter auf Wirtschaftlichkeit optimiert. Dennoch könnten sie noch weniger Kraftstoff verbrauchen als heute, meint Dieter Scholz, Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Natürlich ist es so, dass ich für eine hohe Wirtschaftlichkeit auch ein kraftstoffsparendes Flugzeug brauche. Aber für die Wirtschaftlichkeit muss das Flugzeug vergleichsweise schnell fliegen. Denn nur ein Flugzeug, das schnell fliegt, kann auch viel Geld verdienen am Tag.
Wird aber der Kraftstoff teurer, könnten sich kraftstoffsparende Flugzeuge mit anderen Designs eher lohnen. Eine Idee wäre es, auf den Rumpf des Flugzeugs zu verzichten. Das Flugzeug bestünde dann nur noch aus einem riesigen Flügel, ein sogenannter Nurflügler.
Der Nurflügler hat eine Oberfläche, die besteht im Wesentlichen aus der Oberseite und der Unterseite des Flügels, während das konventionelle Flugzeug darüber hinaus noch eine Oberfläche hat, die gebildet wird aus dem Rumpf und aus den Leitwerken. Und jede umspülte Oberfläche erzeugt Widerstand. Und wenn man diese unnützen Flächen, wenn man die vermeidet, dann kann man Widerstand sparen.
Aber irgendwo müssen auch noch die Passagiere sitzen. Die Antwort nennt sich Blended Wing Body. Ein breiter Rumpf, der gleitend in die Flügel übergeht. Die Aerodynamik eines Flugzeuges ließe sich auch durch längere und schmalere Flügel verbessern. Ähnlich wie bei einem Segelflugzeug. Aber längere Flügel müssen viel stärker gebaut werden. Dadurch werden sie schwerer. Und das geht zu Kosten der Spritersparnis. Außerdem haben Flughäfen derzeit gar keine Parkplätze für Flugzeuge mit so langen Flügeln. Also ist Kreativität gefragt.
Und da kommt man dann zum Beispiel auf den Boxwing. Das ist quasi ein Doppeldecker, der die beiden Flügelenden oben und unten miteinander verbindet. Oder was man sich vorstellen könnte, dass man die Spannweite einfach anwachsen lässt und die Flügelspitzen dann nach der Landung hochklappt, sagen wir 90 Grad senkrecht hochstellt, um nur den verfügbaren Platz am Gate zu benutzen.
Auch neuartige Triebwerke könnten die Wirtschaftlichkeit verbessern, sagt Reinhard Mönig, Direktor des Instituts für Antriebstechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Die Triebwerke würden dann ganz anders aussehen. Die haben dann riesige Propeller, die mehrere Meter im Durchmesser sind. Die müssen auch gegenläufig sein, damit sie dann hocheffizient bei den hohen Fluggeschwindigkeiten sind. Und das erfordert ganz neue Flugzeuge.
Flugzeuge mit solchen Rotoren könnten zwar gut 20% an Treibstoff einsparen, sind dafür aber auch etwa 10% langsamer als moderne Jets. Deshalb kämen sie vor allem für Kurz- und Mittelstreckenflüge in Frage. Dann ist der Zeitverlust nicht so groß. Allerdings sind die neuartigen Rotoren viel lauter als moderne Jet-Triebwerke.
Denn wir haben natürlich gerade dann bei den Flugzeugen, die jetzt auch im Nahbereich fliegen, die starten sehr häufig, landen sehr häufig und von daher ist natürlich die Lärmbelastung dadurch enorm groß.
Darum komme es auch darauf an, die heute üblichen Triebwerke noch weiter zu verbessern, zum Beispiel durch höhere Verbrennungstemperaturen.
Aber das steht und fällt eben mit neuen Werkstoffen, die wir dafür brauchen. Also man denkt jetzt heute zum Beispiel über keramische Werkstoffe nach. Und das könnte nochmal wirklich ein Schritt sein, wo wir nochmal deutlich an Effizienz zulegen können.
Mit besserer Aerodynamik und besseren Turbinen lässt sich auch der CO2-Ausstoß verringern. Aber nur zu einem gewissen Punkt. Also müssen auch neue Treibstoffe her, sagt Mönig. Zum Beispiel Biosprit aus Pflanzen.
Wir sind heute schon geflogen mit etwa 50% Biospritanteil. Man kann solche Brennstoffe wirklich so erzeugen, dass sie vergleichbare Verbrennungseigenschaften haben wie das Kerosin.
Askin Isigweren, Leiter des Forschungsbereichs Visionäre Flugzeugkonzepte im Bauhaus Luftfahrt, einer Münchner Ideenschmiede für den Luftverkehr, würde am liebsten gleich Ökostrom einsetzen. Seine Idee ist ein Elektroflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken. Dort entstehen immerhin 38% der weltweiten Luftfahrtemissionen. Zwar sei die Batterietechnik heute noch nicht so weit, das könne sich aber bald ändern.
The batteries are heavy. If we look at technology levels today,
es stimmt, die Batterien sind schwer. Bei der heutigen Technologie sind sie sogar so schwer, dass es nicht ginge. Aber wir haben den Eindruck, dass Batterietechnologie sich so weit verbessern könnte, dass Kurzstreckenflüge damit möglich wären.
Dazu bräuchte man einen hocheffizienten und gleichzeitig leichten Elektromotor aus supraleitenden Materialien. Damit sie die hohen Ströme verlustfrei übertragen, müsste der Motor auf etwa minus 180 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Alternativ könnte sich Isigweren auch ein Hybridflugzeug vorstellen, das ähnlich einem Hybridauto zwei Antriebsarten miteinander verbindet: eine kerosingetriebene Turbine und einen Elektromotor. Das wäre dann auch für längere Strecken geeignet. Er hofft, dass sein visionäres Elektroflugzeug schon bis zum Jahr 2050 abheben könnte. Wer allerdings dann ein Flugticket kauft, wird wohl wieder in einen Flieger steigen, der den heutigen Flugzeugen ähnelt. Eine Röhre mit Flügeln unten, Triebwerken drunter und ein Leitwerk hinten.
Fabian Schmidt über die Flugzeuge der Zukunft. Und wenn Sie Fotos, Simulationen und Videos dazu sehen möchten, dann kommen Sie auf unsere Seite im Internet dw.de/wissenschaft. Ja, Patienten in Entwicklungsländern bekommen oft keine Medikamente oder die falschen Medikamente oder Scheinmedikamente, die gar keinen Wirkstoff enthalten oder aber Nachahmerpräparate, die auch noch sehr teuer sind. Die Medikamente, die für uns im Westen selbstverständlich und auch immer noch bezahlbar sind, wären für die meisten Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika unerschwinglich. Aber es ist nicht nur das Geld, das fehlt, sagt Deutsche Welle-Reporterin Brigitte Osterrath.
Für die meisten Krankheiten, an denen Menschen heute sterben, haben wir sehr gute Medikamente, die vielen helfen könnten. Das Problem ist, die Verfahren sind nicht dafür ausgelegt, dass diejenigen, die sie brauchen, diese Medikamente auch wirklich bekommen.
Anita Wagner ist Professorin an der Harvard Medical School in den USA. Sie untersucht, wie sich der Zugang zu Medikamenten für alle verbessern lässt. Teilweise ist das natürlich eine Frage des Geldes. Medikamentenhersteller, zum Beispiel das französische Unternehmen Sanofi, sagen, dass sie Medikamente in einkommensschwachen Ländern so billig wie möglich verkaufen. Dafür schlagen sie auf die gleiche Arznei in industrialisierten Ländern etwas auf den Preis auf. Es entsteht ein gestaffeltes Preissystem, erklärt François Bompard von Sanofis Programm Zugang zu Medikamenten.
Das klappt sehr gut bei den Impfstoffen. Der gleiche Impfstoff wird in den USA und in Europa für, sagen wir, 50 Euro verkauft, in Afrika für 3 bis 4 Euro. Dieses System funktioniert, denn im mittleren Bereich gibt es Länder wie Brasilien, Südafrika und Thailand, die bezahlen 10 bis 20 Euro.
Experten sind sich einig, dass dieses gestaffelte Preissystem bei sehr teuren Arzneimitteln wie Aids- und Krebsmedikamenten unerlässlich ist. Denn die könnten sich Patienten in Entwicklungsländern sonst überhaupt nicht leisten. Das System versagt aber bei tropischen Krankheiten, die in reichen Ländern selten sind oder überhaupt nicht existieren. Sanofi-Mitarbeiter François Bompard gibt zu, dass Pharmazieunternehmen nicht besonders motiviert sind, Medikamente gegen solche Krankheiten zu entwickeln.
You know, we are
Wir sind kommerzielle Unternehmen. Wir müssen unser Geld so investieren, dass wir es zu einem späteren Zeitpunkt möglichst auch wieder reinholen können.
Tropische Krankheiten wie Denguefieber und Schlafkrankheit werden nicht umsonst als vernachlässigt bezeichnet, fügt Anita Wagner hinzu.
Für diese Krankheiten muss es eine Weiterentwicklung von Medikamenten geben. Ich denke, dass dafür Partnerschaften zwischen Regierungen, akademischen Zentren und Pharmazieunternehmen der richtige Weg sind.
Aber auch wenn es ein Medikament gibt und es so billig wie möglich verkauft wird, für einige Patienten kann es dann immer noch zu teuer sein. Vor allem, wenn sie das Geld gerade nicht zur Verfügung haben. Joe Katzin von der Weltgesundheitsorganisation WHO glaubt daher, dass mehr Länder Finanzierungssysteme einführen müssen, um die Gesundheitsversorgung und damit auch Medikamente bezahlbar zu machen.
Wir würden uns wünschen, dass die Menschen nicht dann bezahlen müssen, wenn sie eine Gesundheitsleistung in Anspruch nehmen oder zumindest nicht so viel, dass es ein echtes Hindernis darstellt. Patienten sollten nicht gezwungen sein, zwischen ihrem finanziellen und ihrem körperlichen Wohlbefinden wählen zu müssen.
Eine obligatorische Krankenversicherung kann hier helfen. Regierungen können außerdem Steuern auf Zigaretten und Alkohol erheben, die dann in nationale Gesundheitsfonds fließen. Es gibt noch etwas, das viele Menschen übersehen, wenn es um Medikamente geht, sagt Bompard von Sanofi. Ein Medikament zu haben reicht nicht aus. Man muss auch wissen, wie und wann es einzusetzen ist.
Medikamente allein ergeben keinen Sinn. Man muss die jeweiligen Beschwerden erkennen und die Krankheit diagnostizieren können. Und erst wenn man dazu in der Lage ist, kann man sie auch behandeln.
Mehr Ärzte und Krankenschwestern auszubilden, sollte daher an erster Stelle stehen, sagt Bompard. Speziosa Wandira Kasipwe ist Ärztin in Uganda und berät den Präsidenten des Landes in Gesundheitsfragen. Sie sagt, dass es in ihrem Land oft schwierig ist, die richtigen Diagnosen zu stellen.
Ich würde mir wünschen, dass wir in jedem Regierungsbezirk meines Landes die Technik hätten, um Krankheiten zu erkennen. Dass wir Krebs diagnostizieren können, jede Form der Malaria, zu wissen, wann eine Virusinfektion vorliegt. Dann könnten wir auch besser planen, wie viele Medikamente wir eigentlich für unser Land benötigen.
Vorbeugung ist allerdings immer noch die beste Medizin. Viele Initiativen zielen daher darauf ab, den Bedarf an Medikamenten zu senken, beispielsweise gegen Malaria. Sie bringen Kindern und Eltern bei, dass sie sich besser schützen und unter Moskitonetzen schlafen sollen. Das hilft, Infektionen zu verhindern. Auch Wandira Kasipwe wäre es am liebsten, wenn überhaupt niemand mehr Medikamente benötigen würde. Daher unterstützt sie solche Initiativen aus vollem Herzen.
My wish would be that nobody needs any medicines.
Das war ein Bericht von Brigitte Osterrath. Bluthochdruck ist eine Zivilisationskrankheit. Nicht nur bei uns in den westlichen Ländern, nein, überall auf der Welt sind mehr und mehr Menschen davon betroffen. Und Schuld ist wieder mal zu wenig Bewegung, die Ernährung und auch Stress. Bluthochdruck ist aber nicht ungefährlich, denn das Risiko für einen Herzinfarkt oder für einen Schlaganfall steigt. Gudrun Heise.
Jürgen Weber war gerade mal 30 Jahre alt, als sein Arzt bei einer Routineuntersuchung feststellte, dass der Blutdruck zu hoch war. 160 zu 90. Selbst hatte Jürgen Weber seinen Blutdruck nie gemessen. Wozu auch? Er war doch noch viel zu jung und Beschwerden hatte der heute 75-Jährige damals auch nicht.
Es ist ja tatsächlich so, dass gerade junge Menschen mit einem hohen Bluthochdruck sich eher wohlfühlen. Also keine Beschwerden durch den Hochdruck haben. Ne? Und so war das bei mir auch.
Mit einem gewissen Druck pumpt das Herz das Blut in die Gefäße und versorgt den Körper so mit Sauerstoff. Die einzelnen Gefäße sind flexibel, können sich dehnen oder zusammenziehen. Genau diese Eigenschaften verlieren die Gefäße, wenn der Blutdruck in den Arterien dauerhaft zu hoch ist. Das feine Gefäßsystem wird zerstört und es kann zu Schlaganfällen oder zum Herzinfarkt kommen. Jürgen Weber ist davon überzeugt, die Ursache für seinen Bluthochdruck zu kennen.
Das ist sicher zu einem Großteil bei mir genetisch. Das heißt, mein Vater hat auch Bluthochdruck und soweit ich weiß, mein Großvater auch. Und dann war es wohl obendrauf, pfropft sich dann immer noch der Stress des Alltags.
Weitere Risikofaktoren sind Übergewicht, Bewegungsmangel oder regelmäßiger Alkoholkonsum. Selbst die Essgewohnheiten haben einen Einfluss darauf, ob die Diagnose Bluthochdruck lautet. Auch vor zu viel Salz warnen Ärzte immer wieder.
Die Kochsalzausscheidung und die Blutdruckregulation, die hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und eine der Theorien ist, dass wenn man viel Kochsalz zu sich nimmt, man nur mit hohem Blutdruck dieses Kochsalz auch wieder los wird, sozusagen. Ich persönlich halte es für unbestritten, dass Kochsalz einer der Faktoren ist, der in der Tat für die große Häufigkeit der Hypertonie mitverantwortlich ist.
In den Industrieländern steht Bluthochdruck auf der Liste der Volkskrankheiten ganz weit oben. Aber nur jeder Zweite weiß überhaupt von seiner Erkrankung. Vor einigen Jahren habe es eine vergleichende Untersuchung zur Häufigkeit in verschiedenen Ländern gegeben, erklärt Professor Rainer Düsing von der Universitätsklinik Bonn.
Im Mittleren Osten, in den Golfstaaten, in China, die Prävalenzen liegen überall sehr, sehr hoch. 20-30% der Gesamtbevölkerung mit deutlicher Zunahme mit dem Lebensalter, das heißt so bei zwischen 50 und 60 sind etwa 50% der Bevölkerung betroffen.
Für Menschen, bei denen Medikamente gar nicht oder nur bedingt anschlagen, gibt es auch andere Therapieansätze. Einer ist die sogenannte renale Denervation. Dabei werden Nerven, die maßgeblich an der Regulierung des Blutdrucks beteiligt sind, mit Hitze oder Kälte verödet. Diese Nerven gehören zum vegetativen Nervensystem. Es steuert unbewusst unsere Atmung und den Stoffwechsel. Bei Menschen mit hohem Blutdruck sind sie besonders aktiv. Werden sie verödet, kann ihre Aktivität um etwa 50% reduziert werden und damit auch der Bluthochdruck. Eine zweite Methode läuft über die sogenannten Barorezeptoren, Nerven in der Halsschlagader. Die überwachen den Blutdruck und melden die Werte an das Gehirn. Das wiederum sendet Nervenimpulse, um den Druck zu regulieren. Bei Patienten mit Bluthochdruck kommt es vor, dass diese Barorezeptoren gestört sind. Dann kann ein Impulsgeber helfen. Der wird am Hals unter der Haut angebracht und funktioniert ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Jürgen Weber muss Medikamente gegen seinen Bluthochdruck nehmen, aber er beherzigt auch die Empfehlungen der Ärzte.
Zum anderen ernähre ich mich sehr gesundheitsbewusst, bewege mich sehr viel und mache auch eine Entspannungstechnik, mache also Qigong.
Zweimal täglich misst er seine Werte. Die liegen heute bei etwa 140 zu 75. Und das gilt nur als leicht erhöhter Blutdruck.
Gudrun Heise war das für Deutsche Welle Wissenschaft. Und jetzt noch die Nachrichten.
Zum ersten Mal ist es gelungen, Glühwürmchen bei Nacht und in Farbe zu filmen. Möglich gemacht hat das ein neuer digitaler Bildsensor der Firma Canon. Er kommt mit so wenig Licht aus, dass er Farbaufnahmen der winzigen Insekten bei völliger Dunkelheit und ohne künstliche Beleuchtung aufnehmen kann. Der gelbliche Schein der Leuchtkäfer ist 25 mal schwächer als der einer Kerze. Glühwürmchen gehören zu den Käfern, sie leuchten ausschließlich in der Nacht. Die Leuchtsignale dienen dazu, dass männliche und weibliche Tiere zur Paarung zueinander finden. Die Kraniche ziehen wieder. Skandinavien in Richtung Süden. Auf dem Weg dorthin liegt eines der größten Kranichrastgebiete Europas, und zwar die deutsche Ostseeküste in Vorpommern. Mittlerweile sind dort etwa 5000 Vögel angekommen, aber Wissenschaftler schlagen Alarm, denn die Anzahl junger Kraniche soll etwa um die Hälfte zurückgegangen sein. Statt den üblichen 10% befanden sich im Durchschnitt nur 5% Jungtiere in den einzelnen Gruppen, beklagen Forscher des Kranich-Informationszentrums in Großmoordorf. Grund dafür soll vor allem die radikale Umstellung der Agrarwirtschaft auf Silomais und Rapsanbau sein. In diesen Monokulturen finden die Vögel nicht genügend Insekten. Das Hochwasser im Frühjahr habe die Situation zusätzlich verschlimmert, sagen die Wissenschaftler. Durch das Wasser wurden viele Nester weggespült, zahlreiche Küken sind verhungert. Im Münsterland haben es rund 12.000 Schüler ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sie alle haben bei einer Schulung für Wiederbelebung mitgemacht. Und so viele Teilnehmer gab es noch nie. Die Veranstaltung hat die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Rahmen der bundesweiten Woche der Wiederbelebung organisiert. Ziel soll es sein, dass Schüler ihre Hemmschwelle verlieren und wissen, wie sie handeln müssen, wenn ein Notfall passiert. Und hier scheint es viel Nachholbedarf zu geben. Denn in Deutschland reagieren bei einem Herzstillstand nur 2 von 10 Menschen richtig, beklagen Experten.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Die Sendung können Sie gerne nachhören auf dw.de/wissenschaft. Dort gibt's auch unseren Podcast. Außerdem jede Menge Multimedia zu vielen Themen aus Wissenschaft, Technik und Umwelt. Ja, und mein Name ist Judith Hartl. Machen Sie's gut und bis bald.